Wir sind dazu bestimmt, in dieser Welt etwas Einfluss zu haben. Und ich weiß nicht, ob du dir die Frage auch schon gestellt hast, wie kann ich die Welt verändern, ohne dass ich die Leichtigkeit verliere? Und ich habe gemerkt, das ist noch eine wichtige Frage, weil wir sind ja von Jesus befreit zu einem Leben in Freiheit und gleichzeitig zu einem Leben in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Wie geht das zusammen? Wie bringe ich das zusammen? Gott hat dich und mich, hat uns Menschen geschaffen als Wesen, die etwas in dieser Welt, etwas Bedeutendes tun wollen. Ich glaube, das war immer schon so und das ist auch heute immer noch so. Und wir wollen etwas Bedeutendes tun. Wir wollen als Ebenbilder Gottes etwas schaffen. Dazu sind wir gemacht. Gott hat in uns diese schöpferische Kraft hineingelegt und deshalb ist dieser Wunsch, die Welt zu verändern, da. Deshalb, ich glaube, das ist der Grund, weshalb sich Menschen auf die Straße kleben. Das ist der Grund, weil sie möchten etwas verändern in dieser Welt. Und das ist ein gutes Anliegen. Wir wollen in dieser Welt etwas verändern, weil wir dazu bestimmt worden sind von Gott. Und ich merke so, wenn wir in diese Welt schauen, wenn ich in diese Welt schaue, dann merke ich schnell, ah ja, genau, ich möchte was verändern, aber es gibt so viel. Man könnte, man sollte, ja, man müsste eigentlich. Ja, aber wer packt das alles an, oder? Und wenn ich, das kann dann schnell so einen Druck machen, oder? Ich merke, die Welt braucht Veränderung, aber wo soll ich anpacken? Und dann plötzlich habe ich das Gefühl, ich möchte die Welt retten, oder muss ich die Welt retten? Und das macht dann ungesund. Wenn wir all die vielen Needs sehen, dann merke ich, dann gibt es zwei, es gibt mehrere Arten zu reagieren, aber zwei, die mir in den Sinn gekommen sind. Die eine Art zu reagieren ist, oh, ich sehe all die Herausforderungen in dieser Welt, und das lähmt mich dermaßen, schon der Gedanke, all das Gute zu tun, das zu tun wäre, löst bei mir ein Burnout aus, oder? Kennst du das? Es gibt so vieles, das mir auffällt, in meiner Nachbarschaft, in der Schule meiner Kinder, im Leben meines Onkels und dann führt es dazu, dass ich einfach nichts tue. Weil ich nicht weiß, ja wo um Himmels Willen soll ich starten. Und dann ist mir eine zweite Option in den Sinn gekommen. Das ist nicht die Option der Überforderung, das ist die erste, so das Passive dann aufgrund der Überforderung. Das zweite, Aktivismus. Ich werde jetzt endlich was ändern. Ich pack an. Ich verändere die Schule meiner Kinder. Ich verändere meine Nachbarn. Ich bringe die Jugendarbeit im Ort, wo nichts läuft, zum Blühen. Ich rette das Klima. Und alles gute Anliegen, aber anstrengend. Aber anstrengend und beides ist wohl wahrscheinlich nicht der Weg. Weder die Passivität noch die Aktivität. Aber eines, was sicher ist, und das ist das Erste, wo ich darauf eingehen möchte, ist, Passivität ist keine göttliche Haltung. Wir sind nicht zur Passivität berufen, wir sind berufen, diese Welt zu verändern, etwas zu bewegen. Dafür sind wir gemacht und deshalb mein erster Gedanke, ich glaube, wir sind uns manchmal zu wenig bewusst, wir leben in einem Land, in dem gibt es unglaublich viele gute Möglichkeiten. Hast du gewusst, wenn du hier in der Schweiz lebst, dann waren die Voraussetzungen, etwas zu bewegen, wahrscheinlich noch nie so gut. Noch nie so gut. Du hattest noch nie diese Möglichkeiten, einen Unterschied zu machen, diesen Gestaltungsspielraum. Es gab noch nie eine Generation, die so wenig Stunden Solarbeitszeit hatte. Hast du das gewusst? Und trotzdem gab es noch selten so eine Generation, die so viel zu tun hatte. Wir haben so viele Möglichkeiten, dass wir auch 100 Hobbys haben. Wir haben 100 Möglichkeiten, unser Leben zu füllen. Und ich glaube, vorangegangene Generationen würden sagen, wenn ich eure Möglichkeit hätte, dann würde ich aber. Wenn ich eure Möglichkeit hätte, dann würde ich aber. Ich meine, Frauen vor 150 Jahren, die hatten keine Möglichkeit, auch in der Schweiz nicht, eine wirklich schlaue Ausbildung zu machen. Ich glaube, die Frauen von früher, die würden den Frauen von heute zurufen, hey, du kannst eine Ausbildung machen. Wenn ich da diese Möglichkeit gehabt hätte, ich würde aber. Dann würde ich aber. Wir haben Zugang zu Bibliotheken von Wissen mit einem Mausklick. War noch nie so gut. Mein Onkel hatte so einen alten, eine riesen, ich weiß noch gar nicht, so Bücher, so die Brockhaus-Bücher. Und die waren eh schon veraltet, da hat da nichts mehr gestimmt. Und ich kann Mausklick und ich habe die aktuellsten Informationen. Ich habe Zugang zum technischen Know-how. Wahnsinn. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, dann hätte ich aber, ruft mir mein Großvater aus seinem Grab zu. Und was machen wir dazu, damit? Habe ich so darüber nachgedacht und gemerkt, ja, wir sind Weltmeister im Zeitverdödeln. Vielleicht du nicht, aber ich merke, es gibt so vieles, das ich tun kann, online spielen, meinen Social Media Account ajour halten oder andere verfolgen, Reels zu schauen, die gar nicht real sind. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich habe so viele Dinge, die ich tun kann, und ich habe so den Verdacht, dass wir manchmal nicht unbedingt was Schlaues mit der Zeit anfangen. Dabei sind wir von Gott geschaffen mit Kreativität, mit einem Rechner hier oben. Hast du gewusst, dass wir als Menschen 10 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde durchführen können? Und wenn du schlecht in Mathe bist, 8 Milliarden. Aber das ist immer noch viel. Wir sind von Gott geschaffen als ein System von Kreativität und Vorstellungskraft und Möglichkeit, Dinge zu entwickeln. Und was machen wir daraus? Hast du auch manchmal das Gefühl, da könnte doch noch mehr drin sein? Da wäre doch noch mehr möglich in meinem Leben? Ich glaube, Psalm 90 kann uns dabei einen kleinen Hinweis geben, einen wichtigen Hinweis geben, worauf wir achten sollten. Da heißt es, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist. Je nachdem, wie alt du bist, denkst du vielleicht noch nicht so daran, ja, ich lebe noch ewig, oder? Aber wenn dann schon ein paar Jahrzehnte durch sind, ich wurde gerade 42, das ging brutal schnell. Und ich war gerade an einer Beerdigung einer 50-Jährigen und ich habe gemerkt, oh, so lang muss das zwingend gar nicht sein, hä? Also es könnte sich lohnen zu fragen, hey, was mache ich mit dieser Zeit? Was fange ich damit an? Und dann heißt es im zweiten Teil des Psalms, damit wir unsere Tage weise nutzen. Und ich habe den Verdacht, es ist nicht immer das Schlauste, dafür zu schauen, dass auf Snapchat meine Flamme weiterbrennt. Nicht ein gutes Nutzen oder meinen Bauch auf Instagram photoshoppen. Ja, ich habe einen Bauch, den darf man sehen. News aus aller Welt, reinzusehen, was auch immer. Und ich habe gemerkt, hey, ich glaube, wir hätten das Potenzial. Als Christen dieser Welt, in der Schweiz gibt es Hunderttausende von Christen, hätten wir das Potenzial, unsere Welt zu verändern. Ich weiß nicht, ob du das glaubst, aber ich glaube, es ist real. Und jede Generation hat selber seine Herausforderungen, wie wir das tun können, wie wir das tun sollen. Und jede Generation hat auch seine Antwort auf die Frage, was ist wirklich wichtig, wie ich die Zeit verwende, die mir gegeben ist. Und jede Generation macht aufgrund ihrer Situation, trifft ihre Entscheidungen. Und ich habe mal ein bisschen nachgedacht oder nachgeforscht und habe gemerkt, die Großelterngeneration von heute, die hat so einen Wert, wofür sie lebt, und das ist Sicherheit. Dass ich einen sicheren Job habe, dass ich genug habe, das kommt aus der Kriegszeit. Das ist so der Wert, wofür diese Generation lebt. Das ist bestimmend für ihr Leben. Dafür ist es wichtig, die Zeit zu verwenden. Dann das Mittelalter, das ist so meine Generation, ich nehme mich mal damit rein, die leben für Erfolg. Etwas darzustellen, jemand sein, Erfolg. Etwas erreichen. Und je jünger du bist, kannst du dich wahrscheinlich mit beidem nicht identifizieren, weil du nämlich festgestellt hast, nun so toll ist das Streben nach Erfolg, nach Sicherheit nun auch wieder nicht. Weil wenn ich meine Großeltern und meine Eltern anschaue, dann merke ich, so glücklich sehen die gar nicht aus der Wäsche, schauen die gar nicht aus der Wäsche. Ich will doch einfach glücklich sein. Und das ist so das Lebensgefühl der jungen Generation, wo sie sagen, hey, dafür lebe ich, dafür investiere ich meine Zeit. Und nicht, dass diese Dinge schlecht wären. Aber die Bibel sagt, du kannst noch viel mehr als glücklich sein, du kannst noch viel mehr als erfolgreich sein, du kannst noch viel mehr als sicher zu leben. Da ist noch mehr drin. Die göttliche Perspektive ist, du bist zu viel mehr berufen als das, was deine Generation für wichtig hält. Das ist immer nur ganz ein beschränkter Ausschnitt der Welt und der Geschichte. Stell dir mal vor, die Helden der Geschichte, die hätten für das Motto gelebt, ich will einfach nur glücklich sein. Ich will einfach nur sicher sein. Du würdest sie nicht kennen. Die Bibel sagt, Glück bedeutet, im Willen Gottes zu leben. In den Sprüchen, wer auf das Wort Gottes achtet, findet Glück und wohl dem, der auf den Herrn schaut. Und ich glaube, wir füllen manchmal unsere Ziele falsch. Nehmen wir mal Martin Luther King, einer von denen, die die meisten wahrscheinlich kennen, ein Großer der Geschichte. Stell dir mal vor, er ist zur Schule gegangen, er hatte gewisse Fächer nicht so gerne, andere hatte er lieber. Und er sagte sich, ja, jetzt endlich mal Geld verdienen, oder? Und dann, wenn ich 40 oder 50 bin, dann setze ich mich zur Ruhe irgendwo an einem schönen Ort und genieße das Leben. Menschen, die einfach nur glücklich waren, die wirst du nicht kennen. Du kennst Menschen, die Spuren hinterlassen haben. Martin Luther King, ich habe ein Bild mitgebracht. Ihn zeichnet nicht aus, dass er sich selbst darstellte und sein Glück zelebrierte auf Instagram. Ihn zeichnete aus, dass er einen Traum hatte. Ihn hat ausgezeichnet, dass er hingestanden ist und gesagt, ich habe einen Traum, der größer ist als ich selber. Und ich glaube, wir brauchen als Christen einen erneuerten, durch Jesus Christus erneuerten Mindset. Und diesen Martin Luther King, auch wenn er ein vergilbtes altes Foto ist, hatte einen solchen veränderten Mindset. Ein Mindset, der Frucht brachte. Ein Mindset, der Mut beinhaltet. Einen Traum, der größer ist als er selber. Und damit meine ich nicht in erster Linie, dass wir jetzt zu christlichen Aktivisten werden sollen. Das ist mir noch wichtig, dazu unterscheiden. Es geht nicht darum, mehr zu tun. Es geht darum, das Wesentliche zu tun. Und was ist wesentlich? Die wichtigste Frage, glaube ich, um Jesus-mäßig erneuert zu leben, wir sind berufen, ein neues Leben zu leben, ist, Jesus, wie willst du mich benutzen, dort, wo ich gerade bin? Wie willst du mich benutzen, wo ich gerade bin? Wie kann ich Menschen helfen, Gottes Liebe zu erfahren? Wie kann ich erkennen, was du gerade mit mir tun möchtest? Ich habe festgestellt, im Rückspiegel sind die Dinge in meinem Leben die wichtigsten, wo ich in Menschen investieren konnte, wo ich Menschen begegnet bin, die einen göttlichen Moment dadurch hatten. Die wichtigsten Momente im Rückspiegel meines Lebens sind, wo ich auf den Heiligen Geist gehört habe, der, by the way, in jedem, der an Jesus glaubt, lebt, gehört habe und dann kleine Dinge getan habe, die Impulse, die er mir gegeben hat. Ich erinnere mich an eine Situation auf dem Perro, wo Gott mir sagte, du musst dieser Frau etwas sagen. Und ich glaube, es hat ihre Welt verändert und meine Sicht von Gott. Ich erinnere mich an Situationen, wo ich dem Impuls gefolgt bin, einen Telefonanruf zu machen und nicht einfach denken, kann ich morgen noch. Das sind die Dinge, die plötzlich Menschenleben verändern. Aber ich glaube, wenn wir die Welt verändern wollen, im Sinne Jesu, dann dürfen wir einer Lüge nicht glauben, nämlich, dass jedes Bedürfnis, jede Not immer ein Auftrag ist. Das ist für die Aktiven an uns. Weil das wird dann ganz, ganz anstrengend. Ich glaube, gerade als gläubige Menschen haben wir die Tendenz dazu, viele Needs zu sehen, und das ist richtig, aber dann das Gefühl haben, ja, das ist jetzt gerade ein Auftrag Gottes an mich. Und wenn ich überall das Gefühl habe, das ist ein Auftrag von Gott an mich, dann wird das saumäßig anstrengend. Weil es gibt viele Nöte in dieser Welt. Es gibt viele Dinge in dieser Welt, wo ich etwas tun könnte. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir dem Teufel die Lüge nicht glauben, dass wir die Welt retten müssen. Weil der Job des Retters der Welt, der ist bereits besetzt. Der ist bereits besetzt. Ich bin nicht zum Retten dieser Welt bestimmt, sondern ich bin dazu bestimmt, zusammen mit dem Retter dieser Welt, mit Jesus, das zu tun, was er für mich bereits vorbereitet hat. Jesus selber hat mal gesagt, ich kann nichts tun, ohne dass ich es den Vater tun sehe. Und ich bin davon überzeugt, ich kann auch nichts tun, das Frucht bringt, ohne dass es Jesus bereits vorbereitet hat, ohne dass er mich da reinbringt. Wenn du nie etwas tust, ist das auch falsch. Und zu denen spreche ich jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, es geht darum, mit dem Retter zusammen etwas tun. Und weshalb komme ich auf die Idee? Im Jesaja 11 steht, aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Und damit ist Jesus gemeint. Dieser Spross aus diesem Stamm Davids wird Frucht tragen. Und Jesus selber hat gesagt, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe, wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von ihm können wir schon Dinge tun. Sie werden einfach nicht unbedingt Frucht bringen. Das Prinzip des Fruchtbringens in der Bibel ist, wir sind berufen zu säen und zu ernten. Aber Frucht bringen, das Frucht entstehen lässt Gott. Die entsteht nicht, weil ich was tue. Wenn ich Frucht produzieren will, weißt du, was dann passiert? Um im Bild der Frucht und der Pflanze zu bleiben, dann entstehen ganz viele Blätter, aber keine Früchte. Aber Frucht entsteht dann an einer Pflanze, wenn die Pflanze Licht hat, wenn sie Dünger hat, dann ist sie gesund und dann wird sie Frucht bringen. Ich als Mensch bin dann gesund und am Licht, wenn ich nahe bei Jesus bin. Aus dem Gebet, aus dem Lesen der Bibel, aus der Ruhe vor Gott, Sabbat, glaube ich, ist auch ganz wichtig, wirklich einmal Zeit nehmen zum Ruhen, aus diesen Zeiten mit Gott zusammen, an ihm angebunden, aus diesen Zeiten heraus erwachsen Dinge, die dann Gott mit dir zusammen Frucht bringen wird. Deshalb ist es so wichtig zu fragen, ja, welche Werke hat Jesus für mich bereits vorbereitet? Was ist bereits von Gott gedacht? Und das, glaube ich, das ist wichtig, das herauszufinden. Wo oder durch was kann ich diese vorbereitenden Werke praktisch entdecken? Und da möchte ich euch einfach drei Punkte mitgeben, wie wir diese entdecken können. Und das erste ist durch Begabung. Die Bibel spricht davon, die da schon länger Christ sind, wissen das, Gott hat uns Menschen alle Fähigkeiten gegeben. Jeder von uns, auch du, hast Fähigkeiten von Gott bekommen. Und ich habe da einen Text gelesen im 2. Mose und den fand ich so spannend, weil er nicht so klassisch ist. Und da heißt es, dann sprach der Herr zu Mose, ich habe Bezalel, den Sohn Uris und Enkel Hurs vom Stamm Juda ausgewählt, den Bau des Heiligen Geistes zu leiten. Mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt, ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben und ihn befähigt, alle für den Bau erforderlichen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen. Er kann Pläne entwerfen und nach ihnen Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze anfertigen. Da steht nicht predigen, Mischpult bedienen, Worship-Songs singen, sondern da stehen so Dinge. Zuerst mal mit dem Geist ist er erfüllt, oder? Mit dem Geist ist er erfüllt, deshalb hat er Weisheit und Verstand. Das hast du nicht aus dir, sondern das ist von Gott gegeben und er ist befähigt, handwerklich und künstlerisch zu arbeiten, Pläne zu entwerfen. Was ich damit sagen will, ist, Gott hat uns alle befähigt mit Dingen, die wir können, wo wir begabt sind. Es ist nicht selbstverständlich, kannst du, was du kannst. Es ist nicht selbstverständlich, weil manchmal denken wir ja, weil wir es ja können. Das ist ja selbstverständlich, das ist ja ganz einfach, hä? Das ist ja ganz einfach, aber sag nicht, das ist ganz einfach, weil der nicht so begabt ist wie du, für den ist es nicht einfach. Mir hat letztens jemand gesagt, ja, ich habe mir selber Gitarre spielen beigebracht, ist ja eigentlich ganz einfach. Ich habe auch eine Gitarre zu Hause stehen. Ist nicht ganz einfach. Oder meine Mutter, die kann super kochen, meine Kinder lieben es, zu ihr zu Besuch gehen und dann sagen die, Großmutter, die kann so gut kochen und ich versuche dann diese Dinge auch zu kochen, dann rufe ich meiner Mutter an und sage, ja, wie muss ich jetzt das genannt? Dann sage ich, ja, muss einfach kochen, bis es gut ist. Bis es gut ist. Und ich sage, nein, wie lang? Wie viel Salz? Ich wäge dann ab, oder? Weil ich bin nicht so ein begabter Koch. Ich brauche Struktur. Ich muss wissen, wie viel, bis es gut ist. Das hilft mir wenig, aber sie ist begabt. Und wir alle, du bist irgendwo begabt. Du bist ausgestattet von Gott mit einer besonderen Fähigkeit. Und vielleicht sieht die Welt nur niemand so wie du. Und deshalb hast du das bekommen, wie es Petrus schreibt, um einander zu dienen. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Darum glaube ich, ist es so wichtig, die Frage zu stellen, was hat Gott in mich hineingelegt? Wo bringen Dinge mich in Schwingung? Vielleicht weißt du noch nicht, wo bin ich wirklich begabt oder du glaubst es nicht. Wo beginnt mein Herz schneller zu schlagen? Das heißt nicht, dass bei allem, wo dein Herz schneller schlägt, dass Gott da was mit dir tun will. Das heißt nicht, dass du ein teures Auto kaufen musst. Zum Beispiel, wenn du das Geld nicht hast. Aber dort, wo dein Herz schneller schlägt, dort könnte etwas sein von dem, was Gott in dich hineingelegt hat. Oder dort, wo heiliger Zorn bei dir kommt. Wo du richtig wütend wirst über was. Oder wo du denkst, hey, da muss man doch was ändern. Vielleicht bist es ja wirklich du, der da was ändern kann und soll, weil du dich so darüber aufregst, weil du den Need siehst, oder weil du das Problem siehst. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Dort, wo meine Gabe, mein Herz auf eine Not trifft, auf ein Need trifft, dort ist das Potenzial, dass Gott mit dir zusammen die Welt verändern will. Ich habe eine Grafik mitgebracht, um das ein bisschen zu illustrieren. Es gibt Nöte in der Welt. Und es gibt eine Not in der Welt, Hunger in dem Fall, wo der Koch genau der Richtige ist, oder? Und wenn der Koch und der Hunger zusammenkommen, oder, dann passiert da was Veränderndes, was Gutes. Und die Frage ist jetzt ein bisschen, wo bin ich der Koch und wo ist etwas, wo ich als Koch begegnen kann? Irgendein Hunger, irgendeine Sehnsucht in der Welt, wo ich die Begabung habe, wo ich was reintun kann, wo Gott mit mir was ändert, was der Samuel nicht kann, weil ich bin und Samuel ist Samuel. Und erfüllend wird es dann, wenn meine Gabe auf eine Not trifft und da plötzlich ich merke, da ist Gott etwas am Tun, da will Gott etwas tun. Und oft beginnt das ja mit dem Kleinen. Wenn ich eine Begabung habe und ich sehe, dass das mich bewegt, dann kann ich ja mal versuchen, etwas zu tun und Gott zu fragen. Mit ihm bin ich ja verbunden, der Heilige Geist wohnt ja in dir. Hey, möchtest du mit mir hier etwas verändern? Und wenn du merkst, dass Frucht entsteht, dann geh Schritte weiter. Und verstehst du, all die großen Geschichten in der Welt, die sind entstanden, weil jemand begonnen hat, einen kleinen Schritt zu gehen. Nicht, weil die große Geschichte schon am Laufen war, sondern weil jemand berührt war und mit seiner Gabe da hineingestanden ist. Gott hat dir und mir Gaben gegeben und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, zusammen mit dem Heiligen Geist herauszufinden, was genau möchtest du damit? Damit Frucht entsteht. Und die dritte Hilfestellung, und darauf möchte ich diese Serie vor allem bauen, ist, ich glaube, wo wir sehen können, wie Frucht in meinem Leben entstehen kann, göttliche Frucht entstehen kann, kann ich ganz fest an Vorbildern sehen. Und zwar aus dem Grund, weil Gott hat mich gemacht als ein Mensch, der durch Geschichten lernt. Jesus hat immer Geschichten erzählt. Und ich glaube, er hat Geschichten erzählt, weil wir Menschen dafür geschaffen sind, aus Geschichten zu lernen. Und ich habe selber schon gemerkt, wenn ich eine Geschichte von jemandem höre und der ist für mich ein glänzendes Vorbild, dann macht das mehr mit mir, als wenn ich den ganzen Römerbrief durchlese manchmal. Und ich liebe den Römerbrief. Aber solche Geschichten können mich verändern. Und deshalb glaube ich, ist es so wichtig sich zu fragen, hey, welche Vorbilder habe ich eigentlich im Leben? Welchen Vorbildern folge ich? Welchen Vorbildern folgst du? Sind das die Schönen auf Instagram? Unsere Gesellschaft hat ja da eine spezielle Perspektive. Wir haben den Anspruch an Stars, an Fußballer, an Politiker, an Schauspieler, dass sie auf ethisch hohem Level leben. Und wir folgen ihnen. Und wenn es dann bei ihnen nicht so läuft, was eigentlich verständlich ist, dann sind wir enttäuscht. Oft nehmen wir als Gesellschaft solche Menschen zum Vorbild und ich glaube, das ist nicht nur die allerschlauste Idee. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann lass uns doch Vorbilder nehmen, die Zeugen sind für ihn. Lass uns doch Vorbilder nehmen, die in den Spuren Jesu gelaufen sind, die Spuren in dieser Welt hinterlassen haben, die gut sind, die Göttliches zeigen. Und treten wir in ihre Fußstapfen. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, nennt der Schreiber diverse Personen aus der Geschichte, aus dem Alten Testament, die aufgrund ihres Glaubens Zeugen und Vorbilder geworden sind. Zeugen und Vorbilder geworden sind. Und dann folgt er daraus, deshalb lasst uns nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Also seine Überlegung ist, hey, es gibt schon so viele Zeugen und wenn wir auf sie schauen, dann können wir den Wettlauf weiterlaufen. Wir können in dieser Welt etwas verändern zusammen mit dem Heiligen Geist, weil diese Wolke von Zeugen, von Menschen, die schon etwas getan haben in dieser Welt, so Martin Luther Kings und so, die Frucht gebracht haben, die schützen uns, weil wir, wenn wir auf sie schauen, können wir sehen, wie ein Leben in der Nachfolge aussehen könnte. Das heißt nicht, dass ich die gleichen Needs habe im Jahr 2023 wie Martin Luther in den 60er Jahren. Aber es heißt, dass ich von seinen Werten, von seiner Haltung, von der Art, wie er gelebt hat, etwas lernen kann. Und ich habe mir so überlegt, ja, manchmal überlegen wir uns ja gar nicht, welche Vorbilder nehmen wir. Manchmal haben wir Vorbilder im Leben, die haben wir einfach, weil wir nie darüber nachgedacht haben. Zum Beispiel meinem Vater. Ob das, was er mir vorgelebt hat, gut oder weniger gut war, überlege ich gar nicht. Ich mache es einfach wieder wie er. Oder vielleicht mein Lehrer, oder vielleicht mein Nachbar, oder vielleicht meine Kollegen. Und ich setze einfach um, was sie im Leben umsetzen und überlege gar nicht, ja, bringt das Frucht im göttlichen Sinne? Und deshalb können wir auch den falschen Vorbildern folgen. Aber diese Zeugen und dieses Bild, das dieser Beruf benutzt vom Stadion, oder? Wir laufen den Wettlauf und die Zeugen, die sitzen im Stadion und die feuern mich an und die sagen, hey, lauf, genau so wie die Zeugen Jesu gelaufen sind und verändere die Welt. Und diese Zeugen, die waren oft nicht Mainstream, die waren oft Leute, die aneckten, wenn du aneckst, das heißt nicht, dass das schlecht ist. Sie zahlten aber manchmal auch einen großen Preis. Sie waren oft Unverstandene und sie veränderten die Welt. Und ich glaube, wenn wir beginnen, auf diese Menschen zu schauen, die im Sinne Gottes die Welt verändert haben und weniger auf die Werte, die uns gerade im Moment unsere Gesellschaft vorgibt, die in 10 Jahren dann schon wieder anders sind und vor 10 Jahren anders waren, wenn wir uns nur an diesen Werten orientieren, dann werden wir nicht unbedingt Frucht bringen, sondern wenn wir auf diese Zeugen schauen, die Frucht gebracht haben, dann werden wir Weltveränderer werden. Dann werden wir sehen, was neues Leben ist. Dass wir diesen Spuren folgen. Und ich glaube, es kann uns kaum etwas mehr helfen, in ein fruchtbares Leben hineinzukommen, wenn wir auf diese Menschen schauen. Und genau das möchten wir in dieser Serie tun, auf verschiedene Menschen schauen, die Frucht gebracht haben, die die Welt verändert haben. Und das heißt nachher nicht, dass ich das umsetzen muss in meinem Leben, aber dass wir dann fragen, zusammen mit dem Heiligen Geist, hey, was kann ich von dieser Person lernen? Welche Werte hat diese Person umgesetzt, die auch heute relevant sein könnten? Auf was möchtest du mich hinweisen, damit wir in unserer Generation die Geschichte weiterschreiben können? Und dazu sind wir bestimmt, Freunde. Wir sind nicht bestimmt, ein Burnout deswegen zu haben, aber wir sind bestimmt, die Geschichte weiterzuschreiben, die Jesus mit dir schreiben möchte. Und er will mit dir eine Geschichte schreiben. Und deshalb ist es wesentlich, sich mal kurz zu hinterfragen, hey, wo habe ich welche Vorbilder im Leben? Vielleicht hast du dir die Frage noch nie gestellt. Welchen Vorbildern folge ich eigentlich? Vielleicht hast du dir die Frage aber auch schon öfter gestellt und hast das schon reflektiert. Und ich möchte dich aber heute einfach fragen, hey, wo hast du faule Vorbilder? Wo folgst du vielleicht Werten, Menschen, Verhaltensweisen, die eigentlich beim genaueren Hinschauen keine Frucht bringen. Ich möchte dich heute herausfordern, diese Frage ehrlich zu stellen, während dem nächsten Song, wenn wir Worship singen, der nächste Song soll auch dafür da sein, das zu überlegen, hey, welche Personen sitzen bei mir auf der Tribüne? Welchen Menschen möchte ich gefallen? Ich habe gemerkt, dass ich vieles, das ich tue oder getan habe, die habe ich getan, um Menschen zu gefallen, die ja gar nicht unbedingt den Wert auf mich projiziert haben, den Gott auf mich projiziert. Und ich glaube, es ist relativ einfach, das zu reflektieren, Gott zu fragen, hey, wo sind faule Vorbilder in meinem Leben? Wo sind Menschen, denen ich einfach das Recht gebe, dass ich ihnen folge, ob schon in ihrem Leben keine Frucht war? Wo sind Werte aus unserer Gesellschaft, denen ich einfach das Recht gebe, dass ich ihnen folge, die eigentlich faul sind? Und ich bete dich jetzt einfach im nächsten Song, Gott zu fragen, hey, zeig mir, wo habe ich in meinem Leben faule Vorbilder? Und diese dann bewusst loszulassen, damit Platz entsteht, damit segensreiche, fruchtbringende Vorbilder in deinem Leben Wurzeln schlagen können. Und in dieser Serie werden wir solche Menschen vorstellen, denen wir folgen können, die diesen Platz füllen dürfen und Wurzeln schlagen in unserem Leben. Und ich bin davon überzeugt, dass du und ich, wenn wir solche Vorbilder haben, erleben, dass Gott in unserem Leben Frucht entstehen lässt. Frucht, die bleibt. Spuren, an die man sich erinnern wird, auch wenn du bereits nicht mehr bist. Jesus, ich danke dir, dass du uns vorangegangen bist und gesagt hast, hey, folge mir nach. Und ich danke dir, dass wir so viele Geschichten haben von Menschen, die noch leben, aber die schon längst nicht mehr leben in dieser Welt, dass wir sehen können, was es heißt, ein fruchtbares Leben zu führen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns überführst den Lügen, wo wir Vorbildern glauben, die nicht Frucht, sondern Fäulnis hervorbringen. Und ich bitte dich um Überführung. Ich bitte dich, dass du uns anrührst mit dem Heiligen Geist und uns zeigst, wo Dinge neu gefüllt werden müssen. Amen.